Es ist wieder Zeit für einen Matchplan und damit herzlich willkommen zur 105. Folge der Fußballsendung der Oberösterreichischen Nachrichten. Ja, ihr seht, wir sind heute hier im Hofmann Personalstadion, der Heimstätte des FC Blau-Weiß Linz. Vielen Dank dafür. Ja, wir schauen natürlich auf das, was kurz hinter uns liegt, aber gleich auch auf die nächste Fußball-Bundesliga-Runde der 29. am Freitag um 19.30 Uhr. Da empfängt der FC Blau-Weiß Linz hier den SCR Altach. Dann kommt es am Samstag zur Begegnung der SV Oberbank Ried und zwar bei der WSG Tirol und zwar um 17 Uhr und am Sonntag Meistergruppe für den LASK geht es dann weiter beim TSV Hartberg. Sonntag um 14.30 Uhr und heute bei mir zwei ausgewiesene Fußballexperten, Günther Mayrhofer, Raphael Watzinger.
Hallo.
Hallo Jungs.
Servus.
Wir sprechen über diese, ich sage mal ein bisschen überspitzt, Festung. Das Hofmann-Personalstadion hat schon längere Zeit keine Niederlage mehr erlebt, Raphael Watzinger. Und jetzt gibt es hier auch keine Laterne mehr zu sehen, und zwar seit 150 Tagen. Du hast dir das ganz genau ausgerechnet. Schaut so aus, als würden die das jetzt durchziehen.
Na, hoffen wir, dass sie es durchziehen. Es schaut jetzt alles für Blau-Weiß aus, auch wenn es der Trainer nicht gerne hört. Das Momentum ist jetzt auf der Seite von Blau-Weiß und das Momentum ist vom WRC ganz weit weg. Deswegen bin ich guter Dinge, dass Blau-Weiß das drüber bringt, die letzten vier Spiele.
Und das hat man jetzt auch wieder im direkten Duell gesehen gegen den WRC. Wir haben vergangene Woche gesprochen darüber, dass es da einfach nicht so wirklich ins Laufen kommt. Da hat man jemanden als direkten Konkurrenten, den man schon hinter sich lassen kann.
Auf jeden Fall, Blau-Weiß ist auf diese Lage einfach schon seit mehreren Wochen eingestellt. Die wissen, es geht um nichts anderes als um den Klassenerhalt. Und beim WRC hat man auch in den letzten Spielen trotz des Trainerwechsels so ein bisschen den Eindruck bekommen, ganz haben die das oder einige Spieler immer noch nicht ganz kapiert, um was es da geht. Und ja, das ist natürlich ganz schwierig jetzt in dieser Situation den Schalter dann noch umzulegen.
Günther, 10 Punkte aus den vergangenen 5 Spielen gab es für den FC Blau-Weiß Linz. Wie gesagt, zu Hause alle 3 vergangenen gewonnen, 11:2 Torverhältnis. Wenn es so etwas wie einen Knackpunkt gegeben hat, hast du da irgendeinen erkennen können?
Wenn man zurückdenkt, das Derby gegen Ried, dass man dann noch 3:2 gewonnen hat, das war mehr oder weniger der Anpfiff zur Aufholjagd. Und das hat auch die Energie gegeben, weil es war nicht nur ein Sieg, du hast auch ein 0:2 aufgeholt, zu Hause, hast viel Schwung hineingebracht und davon zehrt Blau-Weiß jetzt, das ist jetzt ein Lauf und bei diesem Lauf kann Wolfsburg aktuell nicht mithalten. Wolfsburg hat ganz andere Probleme.
Ja, und dieser Lauf, der kommt natürlich auch deswegen so gut zustande, weil man einfach die Tore trifft. Nicht nur, da gehören natürlich immer 11 Spieler dazu, aber auch dank Sean Weißmann hat man diese Partie hier am Dienstag gegen den WAC gewonnen. Er hat unserem Kollegen Harald Bartl nach dem Spiel erzählt, wer denn über seine Zukunft entscheiden wird.
How special is it? It is your former club, Wolfsburg. There were so many rumors, maybe you go there. What does it make with you? What was your feeling before this game?
Like normal game. I say not once that I love them so much. The people, everybody, we have an amazing connection. There I start my European career. But that's it. Now I'm in Blau-Weiß and all my focus to stay here, to score many goals that I can and to help to the team to achieve the target.
Since your wife is waiting, did you already make a decision for next season? Do you already know and can you tell us?
Or is it in the end, it doesn't matter what I think, she will decide. So if you want to know what happened next year, I give you her number and you can call her and ask her.
Ja, offenbar hat da seine Frau etwas mitzureden, aber Raphael, auch der FC Blau-Weiß Linz.
Ja, die Frauen haben immer am meisten mitzureden, da hast du vollkommen recht. Ja. Aber in dieser Hinsicht hat Blau-Weiß trotzdem ein bisschen die Zügel in der Hand. Sie haben die Option, die aber nur gilt, wenn Blau-Weiß den Klassenerhalt schafft. Und danach sieht es ja aktuell aus. Diese Option wird man ziehen und dann schauen wir mal, was im Sommer passiert, ob er bei Blau-Weiß bleibt oder ob man ihn zu Geld macht.
Günther, wir haben auch im Rahmen der Pressekonferenz mit Michael Köllner darüber gesprochen und er will auch ein bisschen bewusst immer darauf hinweisen, es gibt nicht nur da die zwei vorne, die da die Treffer erzielen. Wie würdest du einfach dieses Kollektiv beschreiben, wer da die Fäden zieht? Wir haben immer wieder über den Sechser gesprochen, der mit Diabaté jetzt nicht mehr da ist.
Der Partie ist schon lange weg, also über den brauchen wir eigentlich nicht mehr reden jetzt. Es müssen halt andere diese Lücke füllen und das hat sich jetzt so ergeben, dass Alexander Bridl jetzt wieder eine Form hat und sich selbst wieder gefunden hat und jetzt hat es doch die Systemänderung gegeben, dass wieder zwei Stürmer, dass Ronivaldo und Weißmann gemeinsam vorne spielen und dahinter Nico Meier. Und das funktioniert aktuell einfach ausgezeichnet, weil es sind nicht nur die Tore von Sean Weißmann oder Ronivaldo. Nico Meier hat auch Tore geschossen und Tore vorbereitet. Also das funktioniert jetzt ausgezeichnet. Und das ist für die letzten vier Spiele ganz wichtig, dass das weiter so funktionieren wird.
Genau, es muss so weiter funktionieren, das sagt auch der Trainer Michael Köllner, weil man ist auch am Freitagabend verpflichtet, dieses Spiel gegen den SCR Altach zu gewinnen.
Ich will jetzt auf jeden Fall für mich nicht in Anspruch nehmen, dass wir am letzten Spieltag jetzt irgendwie so ein Herzschlagfinale hier entwickeln, weil wir es unterbrauchen jetzt noch, sondern je schneller wir Dinge erledigen können, umso besser. Und ich glaube, wir sind in der Lage, in allen vier Spielen zu punkten. In unseren Heimspielen natürlich sicherlich immer auf drei Punkte aus zu sein. Und das werden wir anvisieren. Aber jetzt zu denken, ja, jetzt haben wir einen Punkt drüber oder zwei, ich wüsste es nicht mehr genau. Also wenn mich einer jetzt nach Torverhältnis oder Punkten fragt, ich kann es nicht mehr sagen, weil es mich einen interessiert, sondern mich interessiert einzig und allein, wir spielen Samstag, Freitag zu Hause. Wir müssen Gas geben. Wir sind genauso wieder verdammt dazu zu siegen. Und wir werden marschieren. Und das ist jetzt am Ende das, was interessant ist. Und wenn es einmal dann der Zeitpunkt gekommen ist, wo man dann nochmal ein bisschen rechnen kann, dann rechne ich schon mit und dann sage ich euch schon, ob es reicht oder nicht.
Die Mannschaft, die hat jetzt natürlich nicht irgendwie die Tabelle in der Kabine hängen, wo sie jetzt nicht mehr Letzter sind. Das heißt, wir werden einfach morgen am Abend dann sehen, was das vielleicht trotzdem ein bisschen bewirkt hat mit der Mannschaft.
Ja, ich hoffe, dass ich freier aufspielen kann. Das ist natürlich schon meine Hoffnung, keine Frage, weil ich glaube, die letzten zwei Spiele gehen wir jetzt hier direkt und da vom Kopf her brutal. Also wir haben noch nie in so einer Situation, man kann das eher schlecht nachvollziehen, aber wenn du weißt, ein Fehler, der kann massiv bestraft werden, und deswegen war das überragend, wie die Mannschaft auf sowas reagiert hat, wirklich. Das ist, da kann man, alle Hüte, die man hat, kann man davor ziehen, dass sie so mental stark geblieben sind, haben auch das 0-0 beim WAC am Ende nicht so krumm genommen, weil wir die bessere Mannschaft waren, um tausendprozentige Chancen liegen gelassen. Und dennoch haben wir am Ende sind wir dann nicht eingeknickt, sondern haben gesagt, okay, dann reißen wir es daheim her. Und haben auch mit der völligen Klarheit am Ende gespielt und nur wenige, ganz kleine Phasen, die wir dann gehabt, wo wir ein Stück weit nicht das gespielt haben, was wir uns vorstellen. Aber der Gegner hat jetzt dann am Ende auch nicht großartig, ist dann in Erscheinung getreten. Und deswegen, wie gesagt, war das wichtig und ich glaube, dass schon im Hinblick jetzt auf Alltag morgen, dass es schon am Ende was bewirken kann, dass man ein bisschen freier spielt, dass man am Ende, weil man hat auch in manchen Passagen erkenne ich schon die Nervosität, die Anspannung. Wenn dann das Passspiel, die Kombination noch nicht so flüssig laufen, dann merke ich schon, da ist ein bisschen die eigene Birne ein bisschen im Weg, der eigene Schädel. Und da bin ich mir sicher, dass es morgen leichter laufen wird und dass wir morgen vielleicht dann sogar hoffentlich auch wieder so eine Mannschaft wieder auf dem Platz sehen, wenn wir es zu Hause gegen Tirol sehen.
Ja, Michael Köllner, freilich ein Optimist, so haben wir ihn kennengelernt. Und jetzt will er sich nicht unbedingt in Understatement üben. Wie würdest du jetzt einfach seine Kommunikation nach außen beschreiben?
Na, zuerst einmal, also wie er diesen Job angetreten hat, wenn er da kein Optimist gewesen wäre, dann glaube ich, wäre er vollkommen fehl am Platz gewesen. Ist natürlich, gehört zum Fußballgeschäft dazu, das beherrschen die Trainer und die Spieler mittlerweile ganz gut. Wenn es gut läuft, dann weist man eher auf die Fehler hin, schaut, dass man den Ball ein bisschen flach hält. Und wenn es nicht so gut läuft, dann überschüttet man das Team mit Lob, damit es an sich glaubt. Und diesen Spagat, den versucht auch der Michael Köllner gerade zu finden. Und ich finde, er macht es auch ganz, ganz gut.
Man befindet sich nach wie vor im Abstiegskampf. So viel steht fest. Du hast einmal in einer Analyse den Spieler Alen Pasić rausgenommen, der weiß, wie man agiert im Abstiegskampf. Ist das so ein bisschen der Vorteil auch gegenüber dem WAC? Weil die wissen nicht unbedingt, wie das funktioniert.
Ja, wie ich es vorher schon gesagt habe, der WAC, der war in der Vorsaison bis zum letzten Spieltag, bis zu den letzten Minuten voll im Meisterrennen, hat den Cup-Titel geholt. Die sind sicher mit ganz anderen Erwartungen diese Saison gestartet und sind mit dem Didi Kübauer auch gut gestartet, waren auch wieder voll dabei, aber dann ist es halt komplett abgerissen. Und von den Spielertypen her, ein Afdiay, ein Sukic, ja, also ob diese Spieler diesen Abstiegskampf schon so richtig verinnerlicht haben oder eigentlich wissen, um was es da wirklich geht, ja, das bezweifle ich ein bisschen.
Hoffentlich wird man einen schönen runden Geburtstag feiern dann beim WRT. Da gibt es ja das Geburtstagsfest für den Präsidenten, der den 60. Geburtstag feiert. Aber wir bleiben natürlich beim FC Blau-Weiß Linz. Zu dir noch, Günther. Dominik Reiter war bei der Pressekonferenz dabei. Der hat ein bisschen einen Leidensweg hinter sich, war in Georgien, ist jetzt zurück. Auf der rechten Seite schon so ein bisschen eine Schlüsselposition, weil man hat ja auch vor allem dem Brasilianer Anderson sehr nachgetraut.
Ja, Dominik Reiter ist eigentlich als Offensivspieler verpflichtet worden. Das hat er auch in Georgien gespielt, aber so schnell ist rechts hinten eine Lücke aufgegangen, die er gut geschlossen hat. Jetzt war Isaac Dahlqvist jetzt in dieser Saison da und jetzt ist Dahlqvist verletzt und wieder ist Reiter da und springt ein und macht seine Meter. Das kennen wir von ihm. Er ist 90 Minuten oder so lange er halt spielen kann, ist er unterwegs von oben nach unten, gibt immer volle Intensität und genau das sind die Typen, die ein Verein im Kampf gegen den Abstieg unbedingt braucht. Also der geht in jeden Zweikampf rein, der marschiert so lange er kann. Das braucht eine Mannschaft.
Und genau diesen Typen, den hören wir jetzt, Dominik Reiter. Er trifft ja am Freitagabend auf seine Ex-Kollegen.
Ich bin dankbar für die Chance und ich glaube, dass ich zeitgleich auch Leistung bringe und dem Verein auch in einer gewissen Art und Weise helfe.
Ja. Wir haben über diese Physis gesprochen jetzt, 6 Tage, 3 Spiele. Bist du da irgendwie herausragend, was die Physis betrifft oder würdest du sagen, es geht allen relativ gleich?
Nein, ich glaube, es geht allen relativ gleich. Ich habe es vorher schon erwähnt, wir haben 7 bis 8 Trainingseinheiten plus Spiel, was ich so in der Phase der Meisterschaft nicht gewohnt bin eigentlich, aber wir haben sie das jetzt aufgebaut in den letzten Wochen und Monaten. Deshalb glaube ich, dass es alle gleich geht und wir sind ziemlich fit. Ja.
Zahlt sich da schon diese Vorbereitung aus, die sehr intensiv offenbar war? Der Trainer hat von Anfang an gesagt, da wird sehr viel der Schwerpunkt auf die Physis gesetzt.
Ja, aber nicht nur die Vorbereitung, sondern wir ziehen das jetzt bis in die Meisterschaft durch. Ich bin es eigentlich gewohnt, dass man dann im Laufe der Zeit ein bisschen lower geht von den Trainingseinheiten her. Bei uns ist das überhaupt nicht der Fall. Also er zieht es beinahe durch und deshalb, wie gesagt, glaube ich, sind wir es gewohnt.
Wie geht es ihr innerhalb von der Mannschaft jetzt damit um, auch wenn es heißt, die rote Laterne ist jetzt immer nicht mehr bei euch, Spiel für Spiel?
Ja, also es macht jetzt mal absolut keinen Sinn, jetzt nach hinten zu schauen und schauen, okay, was macht der WRC? Wir waren jetzt, glaube ich, ein halbes Jahr letzter, haben nicht nach hinten schauen können, weil einfach keiner mehr da war. Von dem her müssen wir uns auf das nächste Spiel fokussieren und wir müssen 3 Punkte holen. Wir wollen 3 Punkte holen und wie du vorher gesagt hast, von Spiel zu Spiel denken, das ist, glaube ich, das, was jetzt momentan am meisten Sinn macht.
Und mit der gewissen Portion Emotionen, vielleicht das gegen den Ex-Verein, spielt ein bisschen mit?
Nein, für mich persönlich nicht. Es geht um einen Klassenerhalt, es geht um Blau-Weiß-Linz. Ich gehe da eigentlich relativ entspannt ein, was Alltag betrifft. Ja. Emotionen, ja, in Form von unseren Fans, von unserem Stadion, von uns als Mannschaft, aber was Alltag betrifft, ist mir relativ egal.
Ja, und jetzt, wie gesagt, Freitag 19.30 Uhr hier im Hofmann-Personalstadion, Blau-Weiß Linz gegen den SCR Alltag. Für den Hintergrund und die Vorzeichen nehmen wir, korrigiere mich, schon auch das anstehende Cup-Finale mit.
Ich glaube schon. Also Blau-Weiß-Trainer Michael Kölner hat zwar gesagt, die werden das nicht im Hinterkopf haben, auch Dominik Reiter hat gesagt, sie werden den Teufel tun und sich jetzt nicht auf dieses Spiel gegen Blau-Weiß konzentrieren, aber ich glaube, wenn du im Cup-Finale stehst und eine Woche später ist dieses große Spiel, dann weiß ich nicht, ob sich da wirklich alle mit aller Macht gegen eine Niederlage stemmen würden. Also Patrick Greil zum Beispiel ist angeschlagen, es gibt vielleicht den einen oder anderen angeschlagenen Spieler auch noch. Man wird jetzt nicht erzwingen, dass die jetzt gegen Blau-Weiß spielen. Da ist es viel wichtiger, dass die am Freitag drauf gegen den LASK in Klagenfurt am Ball sein können. Also ganz glaube ich es nicht, dass das keine Rolle im Kopf spielt. Und ich glaube auch auf dem Feld, ziehe ich jetzt eine Notbremse oder nicht, weil rote Karte heißt, ich bin im Cupfinale gesperrt. Ich glaube, das spielt schon ein bisschen mit.
Abschließend, Raphael, noch auf diesem Feld, 19.30 Uhr am Freitagabend, ausverkauftes Haus. Momentum, Vorteil, Blau-Weiß Linz.
Ja, auf jeden Fall, vor allem in diesem Stadion, das hat man in den letzten Spielen gesehen, was da auch mit den Zusehern für eine Wucht, für eine Energie entstehen kann. Und das ist ein Vorteil, den die anderen Teams sicher nicht haben.
Vielen Dank, meine Kollegen, einmal zum ersten Block zum FC Blau-Weiß Linz. Und damit kommen wir zum LASK. Günther, gibt es auch nach diesem zweiten Spiel gegen Sturm Graz Schiedsrichterentscheidungen, die es würdig sind, dass wir darüber diskutieren?
Ich glaube, wir können über einiges diskutieren, aber die entscheidenden Szenen, glaube ich, kann man unterschreiben. Also wenn ich die beiden gelben Karten von Joao Turnig anschaue, die erste war das erste Foul, aber er steigt ihm deutlich auf den Fuß, er steigt Sidi Chatta auf den Fuß, ist eine gelbe. Es ist vollkommen egal, ob das jetzt in der 6. Minute ist oder in der 60. Das kann eine gelbe Karte sein, braucht man nicht diskutieren. Und das zweite Foul, tut mir leid, das muss nicht sein. Das zweite Foul an Melon, das hätte er sich sparen können, das ist nicht besonders gescheit gewesen. Und wenn ich dann Samuel Adeniran anschaue, das erste Foul, ja, da war das Bein hoch und Walci tut den Kopf hinunter, kann ich geben, keine Frage. Und das zweite Foul, ich glaube, das ist unstrittig, also ich will ihm nichts Böses unterstellen, aber das war auch nicht besonders gescheit. Und wenn ich dann den Elfmeter ansehe, Koulibaly trifft Mamardjelić ganz eindeutig, brauchen wir auch nicht reden, aber muss ich dieses Foul dort machen? Wieder dasselbe Thema. Es hat sich bei allen drei Dingen hat sich eines wiederholt, der LASK ist sich selbst im Weg gestanden.
Und dieses Wort der meisterschaftsentscheidenden Dinge, die da passiert sind, die können wir irgendwie quasi wieder ad acta legen, weil am Sonntag hat es geheißen, da gab es eben diese dezidierte Fehlentscheidung und dieses Mal war man selber schuld.
Ich nehme es so und betrachte das große Ganze und ich glaube daran, dass sich über eine Saison hinweg solche Dinge ausgleichen. Und jetzt natürlich in den vergangenen Spielen, da hat der LASK einiges schlucken müssen. Das muss man so sehen. Im Hinspiel viel mehr als jetzt. Mein Kollege hat es gesagt, jetzt war man nicht clever genug trotzdem. Aber ich sehe es so, dass sich das ausgleichen wird.
Und wenn man eben, wir sprechen nicht von Dummheit explizit, weil es schon sehr negativ behaftet und es hat nichts mit Dummheit im eigentlichen Sinn zu tun, aber man war nicht sehr clever. Und wenn man über dieses Temperament spricht von einem Samuel Adeniran, kann man, soll man da als Trainer irgendwie einwirken drauf, wenn man das sieht und es relativ offensichtlich ist?
Also zuerst einmal, der LASK hat in den beiden Spielen gegen Sturm Graz gezeigt, dass man Meister werden kann und dass man es vielleicht auch verdient hätte. Und man hat auch gleichzeitig gesehen, warum man es nicht verdient hat und was noch fehlt. Es ist einfach, beim ersten Spiel war es die Chancenverwertung. Wir können über diesen Elfmeter, der keiner war, können wir reden. Aber du hast genug Chancen, dieses Spiel trotzdem zu gewinnen. Und jetzt in Graz war es einfach so, dass das Sturm nicht besonders gut gespielt hat. War etwas, was gar nichts, was gegen 10 gekommen ist und was gegen 9 gekommen ist. Und trotzdem hat der Sturm geschafft, einen Punkt mitzunehmen, weil dem LASK etwas fehlt. Und das ist diese Cleverness. In Linz hat Ryan Fosso den Elfmeter geschonden. Und eine Situation später ist Samuel Adeniran über den Torhüter drüber gesprungen, hat nicht eingefehlt. Er wurde bestraft. Ryan Fosso kann jetzt gefeiert werden, mehr oder weniger als Meistermacher für eine unfaire Aktion. Das nimmt er in Kauf, das ist clever. Er hat auch in Graz probiert, einmal einen Elfmeter zu schinden, ist nicht hineingefallen. Es ist einfach nicht clever genug vom LASK. Und wenn man dann die Statistik anschaut, Sturm hat in dieser Saison 9 Elfmeter bekommen, der LASK 3. Und es ist jetzt nicht so, dass Sturm dauernd im 16er drinnen ist und der LASK gar nicht. Also das hat schon was mit Cleverness auch zu tun, dann im entscheidenden Moment dann den Kontakt anzunehmen. Und ich sage nicht, dass jetzt alle Elfmeter von Sturm Graz geschunden waren, überhaupt nicht. Aber du gehst halt in einen Zweikampf ganz anders hinein. Und der LASK hat selber 7 Elfmeter verschuldet. Und da sind einige dabei gewesen, die auch nicht besonders gescheit waren. Ich erinnere da an die Handspiele von Lukas Kacaventa zu Saisonbeginn. Da fehlt halt einfach etwas. Und das ist eben der Unterschied, das hat Sturm Graz dem LASK deutlich voraus, nämlich diese Cleverness in spielentscheidenden Situationen.
Du hast jetzt die Frage beantwortet. Da kam nämlich eine über Instagram. Ich glaube, Christian wird sich bedanken. Da ging es eben um die Frage, wie viele Elfer es gegen den LASK überhaupt gab und wie viele davon auch sehr ungeschickt dann passiert sind.
Und jetzt gehen wir dann noch über die zweite Sache reden, über das Temperament von Samuel Adeniran. Das ist ein Trumpf normalerweise. Aber wenn er gelb hat und wir sind schon zu neunt unterwegs als Mannschaft, dann muss ich so weit sein, dass ich mich zurückhalte. Und das hat er halt in diesem Moment nicht geschafft, weil er so ist, wie er ist. Seine Stärke ist da zur Schwäche geworden.
Stichwort Schwäche. Wie schwach ist der aktuelle Tabellenführer?
Alle sagen, wie gibt's das, dass das Sturm der Erste ist? Ja. Dann muss man sich auch vielleicht selbst ein bisschen hinterfragen, warum Sturm Erster ist. Weil ich erinnere mich zurück, Sturm hatte auch schon einen Trainerwechsel. Und im Herbst unter Jürgen Säumel, da war diese Mannschaft tot, das kann man so sagen. Die hat jetzt ein neues Leben eingehaucht bekommen von Fabian Ingolitsch, nicht mehr mit den Tugenden der Vergangenheit, sondern eher ein bisschen pragmatischer das Ganze. Haben erst ein Spiel im Frühjahr verloren, das haben vielleicht auch viele vergessen. Und stehen deswegen ganz vorne. Und das ist möglich, weil Salzburg das ganze Jahr lang schwächelt, weil die Wiener Großclubs nicht die Konstanz haben und weil der LASK vielleicht zu Beginn der Saison zu viele Punkte liegen gelassen hat und jetzt in den entscheidenden Momenten aber auch nicht es geschafft hat, den Sturm zu überholen.
Vier Runden, jetzt sind diese entscheidenden Momente längst angebrochen. Günther Simon Dolzer hat auch noch gefragt via Instagram, danke dafür, wie hoch schätzt du die Chancen des LASK auf den Meistertitel noch ein nach dieser Partie jetzt gegen Sturm Graz?
Wenn ich das gut beantworten könnte und richtig beantworten könnte, dann würde ich in die nächste Trafik gehen und Lotto spielen. Ich habe keine Ahnung. Dass der LASK jetzt die Sache nicht mehr in der eigenen Hand hat, das kann man an der Tabelle ablesen.
Apropos Wetten. Keine Werbung für Wettanbieter, das machen wir per se nicht. Aber unser Kollege Harald Bartl, der hat sich so weit hinausgelehnt, sage ich mal. Der hat geschrieben mit seiner Analyse, er wettet, dass sich der Verlierer der Partie Sturm Graz gegen den LASK aus dem Titelkampf verabschieden wird. Das heißt, Glück gehabt für ihn, oder wie?
Recht hat er gehabt. Es gibt keinen Verlierer, damit sind beide weiter im Titelrennen. Und jetzt wird auch Salzburg momentan wieder etwas heißer. Die waren ja eigentlich nach der Niederlage gegen den LASK, wurden die schon abgeschrieben, sind wieder da, weil die waren jetzt der Gewinner der Doppelrunde mit zwei Siegen und Sturm und LASK haben sich gegenseitig ausgebremst. Also jetzt ist es ganz eng, innerhalb von zwei Punkten die Mannschaften. Da kann es jede Runde kann jetzt entscheidend sein. Jeder Punkteverlust ist jetzt entscheidend. Darum tut eben das Unentschieden dem LASK so weh oder die beiden Unentschieden.
Und Raphael, der TSV Hartberg ist wieder da. Auch die Steirer könnten international spielen in der nächsten Saison.
Ich habe mir vor dieser Sendung vorgenommen, dass ich mich zu solchen Dingen nicht mehr äußern werde, weil ich mich schon genug blamiert habe in den vergangenen Wochen. Aber du kannst mir gerne mal deinen Meisterschaftsfavoriten sagen und dann...
Das ist nicht meine Rolle, das weißt du ganz genau.
Ja, aber gut.
Ja, Hartberg wird nicht Meister werden, so weit lehne ich mich jetzt raus. Vielleicht haben sie es mir dann verdanken, dass sie es werden, aber ich glaube nicht, dass sie da noch eingreifen werden. Ich denke, es wird sich zwischen den ersten drei Mannschaften entscheiden.
Okay, sehr pragmatisch für alle treuen Seher. Es ging da jetzt ein bisschen auch um das Thema Red Bull Salzburg. Raphael hat den Salzburgern nicht mehr sehr viel zugetraut. Jetzt gab es zweimal einen Sieg gegen die Wiener Austria, 3-1, 3-1. Und da ist jetzt alles wieder möglich. Aber die Vorzeichen beschreiben wir noch für das Spiel beim TSV Hartberg für den LASK. Wenn man oben dranbleiben will, den Titel holen möchte, dann muss man gewinnen.
Vollkommen klar. Also jetzt ist kein Platz mehr für Unentschieden. Jetzt muss jedes Spiel gewonnen werden. So, das ist ganz logisch. Und da haben wir dasselbe Problem wie bei Altach. In einer Woche ist das Cupfinale.
Abschließend noch großes Problem, dass Tornich und Adeniran fehlen werden. Gibt es da logische Alternativen?
Na, ich gehe mal davon aus, dass hinten Xavier Mboyamba spielen wird. Also das ist aufgelegt. Was bei Samuel Adeniran passiert, weiß ich nicht. Ich gehe davon aus, dass Moses Usa wieder ganz am vordersten Front sein wird und dann den Platz im Mittelfeld oder die Flügelposition, jetzt spielt er da das etwas anders. Christoph Lang bietet sich an, könnte auch Maximilian Entrop mal anschauen, weiß nicht, wie er sich im Training präsentiert. Lukas Kaczawenda, vielleicht kommt auch Christoph Danik irgendwann wieder retour. Also, das ist nicht das große Problem.
Breit genug aufgestellt und ich glaube, das kann man auch sagen über die SV Oberbank Ried. Raphael, die tanzt sich in Führung, haben wir gelesen in unserer Analyse. Du warst da dabei gegen den GRK. Warst du so souverän, wie Trainer Maximilian Senft das gesagt hat?
Ja, bis auf die Anfangsphase war es wieder souverän, ja, wie schon in Graz auch. Da hat man ja von Beginn weg eigentlich auch ein ähnliches Chancenfestival gehabt wie der LASK gegen Sturm. Und ja, jetzt im Heimspiel sind sie als verdienter Sieger vom Platz gegangen. Ja.
Einen Spieler möchte ich herauspicken, und zwar Yusuf Nasrawe, der 19-Jährige, der aus dem Irak kommt, der geliehen wurde vom FC Bayern München. Wie hat er sich präsentiert? Ich glaube, die zweite Partie jetzt von Beginn an.
Hat sich gut eingefügt, und das ist auch das Wichtigste bei der SV Ried, dass man eben in diesem Kollektiv seinen Platz findet. Ist ein ähnlicher Spielertyp, würde ich sagen, wie der Philipp Homer, kann ganz viele Positionen spielen, wurde eigentlich geholt so als Alternative für links außen. Hat jetzt im Zentrum gespielt, Zehnerposition, taucht überall auf. Also da ist den Riedern wieder ein guter Transfer gelungen.
Und Mentalität ist freilich dort wie da ganz wichtig. Da gab es ja wirklich Rückschläge. Wir erinnern uns an diese zwei verlorenen Derbys beim Cup-Spiel, Halbfinale gegen den LASK. Dann hat man hier nach 2:0 Führung 2:3 verloren. Das heißt, man ist da relativ schnell zurückgekommen in die Spur.
Ja, aber das ist das, was Ried einfach auszeichnet. Es gibt natürlich Niederlagen, als Aufsteiger kann man nicht alles gewinnen, aber man erholt sich sehr schnell davon. Und deswegen ist Ried auch so weit weg von einem Abstiegsplatz, weil man eben mit Rückschlägen umgehen kann, weil man das richtig einordnen kann. Ich glaube, Trainer Maximilian Senft verwendet das Wort Resilienz ganz gerne. Das ist so und das ist auch eine Qualität. Also das ist vielleicht sogar das Wichtigste, wenn man in dieser Qualifikationsgruppe spielt. Man muss mit Rückschlägen umgehen können.
Das Wichtigste ist und bleibt der Klassenerhalt. Wenn wir uns die Tabelle noch einmal anschauen, also man ist da jetzt 9 Punkte vorm WAC, 12 Punkte sind noch zu vergeben, also das ist durch. Im Fall der Fälle, und da kommen wir eben zum Kontrahenten um den ersten Platz, den SCA Altach, was wäre denn in weiterer Folge, es dauert noch ein bisschen, aber was wäre denn dann mit den Playoff-Spielen, sollten die Vorarlberger das Cupfinale gewinnen?
Es ist grundsätzlich einmal kompliziert, aber sollten die Vorarlberger das Cupfinale gewinnen, dann spielt, und es kommt darauf an, wie viel der Altach in der Qualifikationsgruppe wird. Wenn Altach in der Qualifikationsgruppe Erster wird, dann spielt der Zweite im Halbfinale des Europacup-Playoffs gegen den Fünften der Meistergruppe, und der Sieger dieses Duells spielt dann in zwei Partien gegen den Vierten der Meistergruppe. Da geht es dann um einen Startplatz in der zweiten Qualifikationsrunde der Conference League. Sollte. Machen wir es einfach. Ried wird einfach Erster in der Qualifikationsgruppe, dann spielt man gegen den Fünften, Finale dann gegen den Vierten, dann ist alles klar.
Und der LASK gewinnt das Finale. So machen wir das.
Wenn der LASK das Finale gewinnt, ändert sich es insofern, dass man dann in der Qualifikationsgruppe Erster werden muss, um in das Halbfinale des Europacup-Playoffs einzuziehen.
Völlig kompliziert. Wir schauen uns das Woche für Woche an, würde ich sagen. Raphael, Woche für Woche. Und jetzt am Samstag geht es für die SV Oberbank Ried auswärts gegen die WSG Tirol. Bei den Tirolern, du hast es einmal gesagt, da weiß man überhaupt nicht, in welche Richtung es geht. Und da können wir schon damit spekulieren, dass man da mit Punkten heimkommt.
Ja, grundsätzlich ist Tirol schon sehr gefestigt, aber sie haben dann schon wieder Spiele dabei, wo es richtige Ausreißer sind, wie das zuletzt in Linz, das 0:5. Ried hat überall die Chance, in der Qualifikationsrunde mit Punkten heimzufahren. Dieses Mal wird es trotzdem eine Spur schwieriger, weil auch Tirol gewinnen muss in Wahrheit, damit man nicht doch einmal ganz hinten reinkommt. Und bei Ried ist jetzt auch die Personalsituation, glaube ich, nicht die beste. Ante Bajic fehlt gesperrt. Antonio van Wijk musste ausgewechselt werden gegen den GRK. Mit Verdacht auf Gehirnerschütterung weiß man nicht, ob sich das ausgeht. Und wenn die zwei in der Offensive fehlen, dann ist das natürlich schon ein Rückschlag. Quali-Gruppe geht es nicht immer nur um die Qualität der Mannschaften. Da sind andere Tugenden gefragt und die bringt Ried. Und deswegen sind die Chancen natürlich da, dass man mit Punkten heimfährt.
Ja, und Günther, abschließend dieser Abstiegskampf. Jetzt haben wir gesagt, es gibt wahrscheinlich 3 Titelanwärter. Ein bisschen alles mit Vorsicht zu genießen. Wie schaut es da im Abstiegskampf aus?
Naja, das sind es 4. Also WAC, Blau-Weiß, Tirol und GRK. Irgendwie finde ich es schade um den WAC. Doch gefestigt in Kärnten, dort was aufgebaut. Gut, die Infrastruktur könnte besser sein. Um den GRK wäre mir sowieso leid. Da ist eine Stimmung im Stadion. Das ist gut so. Blau-Weiß brauchen wir gar nicht reden. Gehört in die Bundesliga und wird auch so werden. Wenn ich es mir aussuchen könnte, und ich habe jetzt nichts gegen die WSG Tirol als Verein, ich finde, das ist außerordentlich, was dort mit kleinen Mitteln erreicht wurde, aber dieser Verein wird in Innsbruck nicht angenommen. Solange die WSG Tirol in Innsbruck spielt, wird es praktisch immer Geisterspiele geben und das tut der ganzen Bundesliga nicht gut. Es ist schade, weil eben sehr, sehr gute Arbeit geleistet wird seit vielen, vielen Jahren und es ist, da muss man wirklich den Hut ziehen davor, aber das wird einfach nicht dort angenommen und kommende Saison kommt dann auch noch Wacker Innsbruck in die zweite Liga. Dann hast du Konkurrenz dann auch noch. Wir werden mal sehen, ob es dann noch weniger wird, die dann auf dem Tivoli zuschauen. Das sind sehr viele Trauerspiele dabei und das ist wirklich schade für die Bundesliga. Also, ich habe nichts gegen die WSG Tirol, noch einmal großen Respekt, aber wenn ich es mir aussuchen kann, auf welchen der vier Vereine, die jetzt da hinten sind, ich verzichten möchte, dann ist sie WSG Tirol.
Auf keinen oberösterreichischen Verein verzichten wir, das ist sowieso ganz klar in unserer Fußballsendung Matchplan. Raphael, vielen Dank für das Gespräch, Günther ebenso.
Dankeschön. Gerne.
Das war die 105. Folge Matchplan. Vielen Dank fürs Dabeisein. Es wird freilich nächste Woche extrem intensiv für uns alle, vor allem natürlich für die Spieler, die da auf dem Rasen stehen werden. Denn es kommt ja nicht nur zur nächsten Bundesliga-Runde. Am Samstag nächste Woche das nächste Oberösterreich-Derby, die SV Oberbank Ried gegen den FC Blau-Weiß Linz und dann am Montag aus Gründen der LASK zu Hause gegen Rapid, weil am Freitag, 1. Mai, das große Cup-Finale LASK gegen den SCR Altach in Klagenfurt. Wir sind da natürlich fix mit dabei und werden unsere Folge wohl schon am Mittwoch für euch parat stellen, damit da ein bisschen Zeit ist, um sich alles ganz genau anzusehen und top vorbereitet ins Cup-Finale zu gehen. Vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal beim Matchplan der oberösterreichischen Nachrichten auf TV1, auf Nachrichten.at, auf YouTube und überall dort, wo es Podcasts gibt.